Am meisten Sorgen bereitet mir, dass Menschen Informationen ungefiltert annehmen, übernehmen, weitertragen, ohne in Frage zu stellen, wer ist denn überhaupt der Absender? Was möchte jemand mit dieser Information bezwecken? Woher kommt die Information überhaupt? Das finde ich sehr, sehr, sehr schwierig.
Willkommen zurück zu einer neuen Folge des Big Bang Podcasts, dem offiziellen Podcast zum Big Bang KI Festival, in dem wir darüber sprechen, wie sich unsere Welt durch Technologie, Medien und gesellschaftliche Debatten verändert. Ich bin Aysche Mese, Festivalhost des Big Bang KI Festivals und CEO von DUB Unternehmer. Mein heutiger Gast ist eine der profiliertesten Stimmen, wenn es um Journalismus, Gesellschaft und den Umgang mit digitalen Umbrüchen geht. Laura Lena Förster, stellvertretende Chefredakteurin beim Stern. Mit ihr spreche ich heute darüber, wie Medien Verantwortung übernehmen, wie sich journalistische Arbeit durch KI verändert und was wir als Gesellschaft daraus lernen müssen. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch, liebe Laura.
Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass wir heute miteinander sprechen können.
Laura, wenn du deine Arbeit auf einen Kern bringen müsstest, wofür stehst du journalistisch und was treibt dich dabei an?
Ich möchte in allererster Linie neugierig machen auf die Welt. Ich möchte Lust darauf machen, das Leben, die Vielfalt des Lebens zu erkunden, zu verstehen. Ich möchte helfen, Dinge in der Welt zu erklären, sie verständlich zu machen, nahbar. Und natürlich möchte ich auch Haltung vermitteln und ein Einstehen für Werte, für Freiheit, für unsere demokratische Grundordnung. Und wenn am Ende noch eine Prise Amüsement, Unterhaltung mit dabei ist, dann stehe ich auch dafür.
Sehr schön. Du arbeitest in leitender Position in einem der bekanntesten Medienhäuser Deutschlands. Wie hat sich dein Blick auf Verantwortung und Wirkung von Journalismus denn dadurch verändert?
Wir müssen uns noch mehr darüber im Klaren sein, was wir tun, wie wir es tun und warum wir es tun. Denn die Rückmeldungen unserer Leserinnen und Leser sind viel schneller, viel größer, viel enger, was ich auch befürworte. Wir haben nicht mehr wie es noch vor 20 Jahren der Fall war, wir haben nicht mehr rein Informationen gesendet, sondern wir müssen uns auch mit der Rezeption auseinandersetzen. Mit noch enger mit Menschen in Austausch stehen, diskutieren, sind unsere Artikel so verständlich, erfüllen sie das, wofür wir als Stern stehen, und das ist etwas, was einfach in den letzten Jahren noch mal zunehmend an Geschwindigkeit aufgenommen hat, und ich finde es auch gut, weil wir werden dadurch auch gechallenged, unsere Arbeit einfach noch sorgfältiger zu betrachten und uns noch mehr die Fragen zu stellen, warum tun wir das denn hier eigentlich und was machen wir? Und das ist jetzt der eine Strang der Antwort. Der andere Strang der Antwort ist, weil ich ja auch am Anfang über Werte gesprochen habe, über demokratische Grundordnung. Wenn man sich die Welt anschaut, jetzt gerade so viele Stakeholder global gesehen, gibt es gerade nicht, die wir aufzählen können, die sich für Freiheit, für Demokratie einsetzen. Und umso wichtiger ist unsere Rolle als Journalistinnen und Journalisten wirklich als vierte Kraft in der Welt als vierte Gewalt einzutreten, für Werte, für Moral und für Menschenrechte. Da schon es leider immer weniger Menschen gibt auf politischer Bühne, die das einfach gerade tun.
Ja, die Entwicklung ist da wirklich besorgniserregend manchmal, das kann man schon sagen. Und wenn du auf den heutigen Journalismus insgesamt blickst, was bereitet dir aktuell am meisten Sorgen und gleichzeitig, was macht dir auch Hoffnung vielleicht?
Ja, am meisten Sorgen bereitet mir, dass Menschen Informationen ungefiltert annehmen, übernehmen, weitertragen, ohne in Frage zu stellen, wer ist denn überhaupt der Absender? Was möchte jemand mit dieser Information bezwecken? Woher kommt die Information überhaupt? Das finde ich sehr, sehr, sehr schwierig. Das Verständnis dafür, dass es viele Inhalte im Internet gibt, die einfach nicht stimmen, die gefaked sind, die ein klares Ziel zur Folge haben, das eben nicht heißt, wir möchten möglichst breit aufklären. Das finde ich sehr, sehr, sehr besorgniserregend. Andererseits, wenn ich mir das Internet auch anschaue und vor allen Dingen soziale Netzwerke, sehe ich auch immer wieder Gegenbewegung von Menschen, die die sagen, die aufklärerisch agieren, die journalistisch agieren im Sinne von Meinungsbildung und Transparenz. Und das finde ich grundsätzlich, also diese Chance, sich zu bilden, miteinander in Austausch zu kommen, war noch nie so groß wie jetzt in dieser Sekunde, und in der nächsten Sekunde ist sie noch größer. Die theoretische Chance ist ja da. Wir müssen einfach nur noch gemeinschaftlich noch mehr ausbalancieren, was passiert da, und müssen es reflektieren.
Und was hat sich denn in deiner eigenen Arbeit in den letzten Jahren am stärksten verändert?
Am stärksten verändert hat sich, dass etwas wie Wandel, Veränderung nicht mehr ein Prozess ist, den wir uns vornehmen und der hat dann irgendwann ein Ende, sondern das ist ongoing. Wahrscheinlich ist es in jeder Branche so. Wir können ein Strategiepaper entwerfen, wir können unsere Redaktion nach einem bestimmten Organigramm aufstellen, wir können bestimmte Kanäle uns vornehmen, aber letztlich müssen wir alle immer wieder bereit sein, das in Frage zu stellen, und zwar eigentlich jeden Tag. Passt das noch so? Passt unsere Strategie? Gibt es neue Kanäle, die wir berücksichtigen müssen? Wie verändert sich das Nutzungsverhalten? Welche Technologie poppt auf, welches KI-System dann so es wieder neu prüft. Diese Bereitschaft für Wandel ist sehr, sehr stark, und ich glaube, das ist eigentlich das Fundament von allem oder eine Kernkompetenz, die wir alle für den Rest unseres Lebens schnell lernen sollten oder beziehungsweise schon im besten Falle schon haben, nämlich uns dem Wandel zu stellen und ja offen sein für Veränderung.
Du hast eben schon ein bisschen was zum Thema KI und Journalismus gesagt. In vielen Redaktionen wird ja inzwischen bei Recherche, Auswertung oder auch in Texten mit KI gearbeitet. Wo bringt euch KI wirklich voran und wo ist sie eher störend oder eine größere Ablenkung, als dass sie am Ende hilft?
Ich finde es sehr, sehr schwierig bis falsch, dass viele Inhalte noch nicht gekennzeichnet sind, die mit KI hergestellt wurden. Vor allen Dingen sehr kritisch sehe ich das bei Videoinhalten und bei Bildern. Die Kennzeichnung ist in meinen Augen absolut Pflicht. Also sie muss kommen, so schnell wie möglich. Sie wird ja auch kommen. Das ist schon ein riesiges Thema, einfach auch um Nutzerinnen und Nutzer, die nicht die Expertise mitbringen in der Bewertung von Inhalten. Da müssen wir sie einfach an die Hand nehmen. Das finde ich wirklich schwierig.
Da hatten wir ja beim ZDF gerade diesen Fall, ne?
Richtig, genau. Also Inhalte müssen sauber gekennzeichnet werden. Das ist absolut notwendig, und die Herstellung von Inhalten. Und wo KI hilft, ist natürlich bei Themen wie Datenverarbeitung, Textanalyse, bei Rechercheansätzen von, weiß ich nicht, wenn wir jetzt ganz viele Dokumente scannen, hilft es natürlich, KI als Helferlein sozusagen zu betrachten, um einfach schneller zu Thesen zu kommen. Das ist schon einfach unabdingbar.
Ja, ist spannend, finde ich. Und vor allem noch spannender, in welche Richtung sich das dann entwickelt. Und wo ziehst du persönlich eine klare Grenze und sagst, das muss im Journalismus immer menschlich bleiben?
Ich finde die Frage herausfordernd, weil wer weiß, was kommt? Ich würde sie nie final und absolut beantworten. Momentan würde ich sagen, was KI noch nicht kann, ist Zwischentöne zu erfassen, ausdifferenziert, balanciert zu, wenn man so will, berichten und vor allen Dingen auch Informationen einzufangen, die noch von niemanden in das Internet gespeist wurden. Also sprich, wenn wir jetzt eine klassische Vor-Ort-Recherche vornehmen, also zum ersten Mal mit einem Menschen über ein bestimmtes Thema sprechen, dann hören wir das ja nicht nur, sondern es schwingt auch viel mit. Es ist viel Gefühl im Raum im besten Falle, das auch bei der Meinungsbildung hilft. Und ich habe keine Ahnung, was irgendwann mal passiert, ob das auch Maschinen übernehmen können. Im Moment können sie es auch noch nicht. Und das ist etwas, da sehe ich auch gerade für den Journalismus ein Feld, in dem wir noch viel stärker agieren müssen, Informationen originär aufzufangen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Also eigentlich die klassische ReporterInnenarbeit.
Ja, da wird die KI noch nicht.
Noch nicht, aber wer weiß. Also ich kann es nicht sagen, deshalb bin ich so eingestiegen in schwierig, weil ich werde es final nicht beantworten können, nur unter dem Gesichtspunkt jetzt.
Ja, und man sieht ja schon, dass KI Machtverhältnisse verschiebt weltweit aus unterschiedlichsten Perspektiven. Und die Machtverhältnisse in der Medienwelt zwischen Plattformen, Redaktionen und Publikum, wie sieht es da aus? Sind da schon Grenzen verschoben? Was würdest du sagen?
Die Frage würde ich auch auf verschiedenen Ebenen betrachten. Ich glaube, wenn man das Publikum sich anschaut, Publikum im Sinne von Leserinnen und Leser, ich glaube, da müssen wir wirklich differenzieren bei wie vielen Menschen ist KI schon im Alltag angekommen, wie weit begreifen sie KI, nutzen sie KI und für wie viel ist es noch ein sehr abstrakter Technologiebegriff. Dann bei Redaktion oder bei Medien zu schauen, inwieweit ist KI Handwerk oder inwieweit berichten wir über KI. Und natürlich bei der KI an sich, was kann sie schon, in welchen Bereichen. Und im besten Falle ist es ja ein Miteinander und nicht der eine Bereich entfernt sich zu sehr von dem anderen. Ich glaube, das ist auch sehr herausfordernd und da sind Medien auch in einer Art Scharnierrolle gefragt, zu vermitteln zwischen dem Publikum im Sinne einer Leserschaft und der Technologie, um einfach den Gap nicht noch größer werden zu lassen.
Ein Aspekt ist ja auch, viele Menschen sagen heute, ich weiß gar nicht, wem ich glauben soll. Das finde ich immer ganz schwierig. Mhm. Was läuft denn da aus deiner Sicht schief und was können Medien konkret besser machen vielleicht?
Ich kann diese Aussage schon in Grundzügen verstehen, denn niemand lebt ja mehr mit einem Informationsdefizit. Wir werden ja eher geflutet von Informationen über alle Richtungen und dass dann ein Gefühl von Orientierungslosigkeit sich einstellt, kann ich nachvollziehen. Umso mehr müssen wir alle miteinander dahin kommen, dass wir wirklich versuchen zu verstehen, wer ist der Absender einer Information? Was möchte denn jemand damit bezwecken? Und wir müssen Vorgänge von Recherche, von Meinungsbildung noch transparenter machen. Und ich setze auch sehr auf nahbaren Journalismus. Ich glaube, es tut Redaktionen gut, Menschen zu zeigen und ihre Qualifikation auch erklären zu lassen, warum sie Journalistinnen und Journalisten sind. Wie sieht denn so ein Tag überhaupt aus? Wie komme ich zu den Informationen, die ich nutze als Grundlage für Inhalte? Warum habe ich den Job überhaupt ergriffen? Was treibt mich an? Ich glaube, dass das Nähe sehr, sehr, sehr wichtig ist und vielleicht sogar noch wichtiger wird und manchmal unterschätzt wird.
Ja, das wird wahrscheinlich auch den Unterschied machen zu KI, denke ich. Das ist ja auch in der Medizin ähnlich, dass man sagt, das Thema Empathie wird beim Menschen bleiben und die technischen Datenanalyse-Themen dann über die KI gelöst bekommen. Viele Debatten verlaufen ja heute extrem polarisiert. Also es gibt ja Schwarz und Weiß, Gut und Böse, man ist links, rechts und dazwischen gibt es schon fast gar nicht mehr gefühlt. Wie geht ihr denn in der Redaktion damit um, wenn Themen so emotional aufgeladen sind und der Druck von außen auch besonders groß wird?
Das allererste ist erstmal Ruhe. Ruhe bewahren, bloß nicht treiben lassen. Das ist das Allerwichtigste. Und bei einigen Themen können wir schon antizipieren, das wird Ausschläge geben in viele Richtungen. Also wird viele Interaktionen, viele Kommentare geben. Darauf sollte man sich dann im Vorfeld einstellen, beispielsweise, dass man mehr Community Management einsetzt oder auch vorweg schon mal durchgeht, was könnte denn da an Gegenwind kommen. Das ist sehr wichtig, um einfach zu versuchen, das Ganze kontrolliert auch weiter zu moderieren. Das können wir natürlich nicht bei jedem Thema. Aber auch dann ist wirklich Souveränität das A und O. In den Austausch zu gehen mit denen, die noch Interesse an einem konstruktiven Austausch haben und bei anderen es dann teilweise ins Leere laufen lassen oder auch zu überlegen, wirklich, wenn es gar nicht mehr anders geht, auch Kommentarspalten abzuschalten.
Ja, manchmal.
Es führt dann manchmal auch zu nichts, weil letztlich Kommentarspalten, finde ich, sollten Mehrwert bieten, sollten eine Diskussion sinnvoll vorantreiben. Und wenn sie ausufern in Hass, in Dinge, die von denen niemand mehr etwas hat, dann führt es einfach auch zu nichts, hilft niemandem mehr.
Ja, das ist ja viel frauenfeindlich, sexistisch, Ausländer. Also das Spektrum ist ja leider sehr breit. Ne?
Wenn wir in den Bereich von Straftaten gehen, dann natürlich sowieso No-Go.
Ja. Das heißt, ihr monitort das richtig?
Auf jeden Fall, natürlich. Wir monitoren. Wir haben auch hier, gerade beim Social Monitoring haben wir KI im Einsatz, um zumindest schon einmal aufmerksam gemacht zu werden auf bestimmte Wörter, die schwierig sein könnten. Aber man muss dann natürlich immer den Kontext sehen. Das heißt, die KI gibt uns sozusagen ein Alarmsystem, aber am Ende schauen sich dann immer noch mal Menschen ein, ist es jetzt wirklich so gemeint oder ist es ein anderer Kontext? Und moderieren dann.
Ja, das ist ja eine sozusagen der Herausforderungen des modernen Journalismus. Und wo siehst du aktuell die größten Risiken für den unabhängigen Journalismus? Da gibt es ja leider im Moment auch viele politisch, wirtschaftlich und technologisch.
Ja, tatsächlich politischer Druck. Wenn wir in die USA schauen, politischer Druck, der gemacht wird, der die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten, die auch eine freiheitliche Grundordnung vorantragen wollen, erschwert. Und dann natürlich auch, ich hoffe, dass Menschen wieder mehr bereit werden, auch Journalismus zu unterstützen und den Wert von Journalismus erkennen. Ich führe beispielsweise keine Diskussion mehr über die Sinnhaftigkeit von Paywalls. Ja. Die führe ich einfach nicht mehr. Meine Gegenthese ist dann immer, das, was wir bieten an Reportagen, an Leistung, an Unterstützung bei der Meinungsbildung, natürlich hat das einen Wert. Genauso wie andere Dinge, die hergestellt werden, einen Wert haben. Und unsere Branche hat sich lange schwer getan mit Digitaljournalismus hinter einer Paywall. Aber in meinen Augen ist diese Diskussion geführt und sollte State of the Art sein, eine Paywall auch zu unterstützen und anzuerkennen.
Die meisten Nachrichtenhäuser haben das ja auch schon gut implementiert.
Die allermeisten. Es gibt immer noch auch reichweitengetriebene, also vermarktungserlösgetriebene Publisher. Aber ich glaube, also Branchen global gesehen ist die Paywall kein Thema mehr. Zum Glück.
Ja. Ich würde mal gerne auf deine Rolle als Führungskraft zu sprechen kommen. Was hast du in deiner Position als stellvertretende Chefredakteurin über Führung in Zeiten von Wandel und öffentlichem Druck gelernt? Ihr seid ja eine Branche, die besonders im Fokus steht.
Ich bin froh, dass zumindest so, wie ich heute Führung erlebe und auch weitergebe, Führung nicht mehr als Top-Down-Weg betrachtet wird, mehrheitlich, im Sinne von, wir sind die Allwissenden und du bist die Befehlsempfängerin und der Befehlsempfänger. Gott sei Dank nicht mehr, mehrheitlich. Ich finde, Führung muss auf Augenhöhe geschehen, wertschätzend, aber trotzdem klar und Orientierung geben. Und klar und Freundlichkeit schließen sich in meinen Augen überhaupt nicht aus. Und im besten Falle profitieren beide davon. Führungskraft und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen, es gibt ein Verständnis über gemeinsame Ziele. Die werden nachgehalten. Es kommt ein Dialog zu, ein Austausch zustande, wenn es Fragen gibt. Aber am Ende gibt es ein gemeinsames Ziel, auf das alle gemeinsam hinsteuern. Und ich finde, das ist eigentlich wunderbar, weil wer möchte am Abend nicht nach Hause gehen und sagen, Ich hatte heute einen guten Arbeitstag. Ich habe dazu beigetragen, unseren Case zu erfüllen. Und im besten Fall hatte ich auch noch Spaß. Aber ich wurde jetzt nicht den ganzen Tag davon umgetrieben, oh, was mache ich eigentlich? Ist es richtig? Zu was führt das eigentlich? Und interessiert das überhaupt irgendeinen? Und hilft mir das eigentlich? Das sollte nicht mehr so sein. Und deshalb finde ich es ganz großartig, dass das Verständnis für Führung und die Beschäftigung mit Führung zumindest jetzt in meinem Werdegang in den letzten Jahren viel, viel sichtbarer geworden ist auf der Agenda. Also wie viele Fragen und Seminare und Themen ich mitgenommen habe zur Führung, das finde ich schon ganz großartig. Ich bin mir nicht sicher, ob das meine Vorgängergeneration so verinnerlicht hat. Ich weiß, ich möchte niemandem zu nahe treten, aber ich glaube, das Thema war einfach in den 80ern und 90ern anders konnotiert.
Hat sich auf jeden Fall zum Positiven entwickelt, das würde ich auch sagen. Und was würdest du jungen Frauen sagen, die im Journalismus arbeiten wollen, aber noch unsicher sind, ob sie diesen Weg gehen sollten?
Unbedingt machen. Unbedingt. Wenn du Bock hast, dann mach es. Und wir sprachen ja am Anfang schon darüber, es gibt in meinen Augen es gab noch nie so viele Möglichkeiten, so schnell auf sich aufmerksam zu machen. Und wir sprechen über junge Frauen. macht einfach, überlegt euch Themen, Formate, überlegt euch einen Kanal und legt einfach los. Macht auf euch aufmerksam, pitcht Ideen bei Redaktion, seid originell, seid mutig und haltet euch nicht so an diese vermeintlichen Standards wie, oh, dann muss ich unbedingt ein Volontariat machen und nur wenn ich das und das und das gemacht habe, habe ich auch nur einen Hauch einer Chance. Macht einfach, also ich freue mich riesig über einfach Schreiben oder Videos oder was auch immer für Pitches, Videos noch lieber, dass mir jemand einfach sagt, ach hier, ich habe mir euer Produkt angeschaut und hättet ihr nicht Interesse an dem und dem Themenbereich für den Kanal, ich könnte das und das dazu beitragen. Einfach machen.
Und dann dir zuschicken.
Ja, zum Beispiel, ich freue mich ja wirklich darüber und spreche auch viel mit Studierenden an Unis oder halte dann auch Vorträge. Und diese Frage kommt auch sehr oft und ich finde wirklich, macht einfach, macht. Und es gibt so viele Wege über Praktika, über studentische oder Werkstudentenstellen. Und man kann ja eigentlich auch selbst Publisher sofort werden. Ich lege einen Account an, ich überlege mir etwas und lege einfach mal los. Ja, da gibt es wirklich, wirklich viele, viele Nischen und Spielwiesen noch. Und ich spreche das jetzt mit so voller Begeisterung, weil ich lerne von dieser Art der Bespielung hier auch wahnsinnig viel. Und ich frage mich dann auch, also jetzt in Hamburg lag ja so viel Schnee. Das haben wir ja wirklich über Jahre nicht erlebt. Und ich fand, es haben so viele Menschen sich so tolle Ideen einfallen lassen, wie man mit diesem Schnee irgendwie auf eine lustige Art umgehen kann. Diese Kreativität und das Feuer, was dann entfacht wird, finde ich ganz toll.
Schön, also der Aufruf.
Ja, machen, machen, machen.
Gerne in den Journalismus wollen. Es ist nicht ganz so schwer, wie man sich das vielleicht vorstellt.
Ich will nicht sagen, dass es deshalb leicht ist, aber die Möglichkeit ist auf jeden Fall da.
Ja.
Ja, schön. Auf sich aufmerksam zu machen.
Ich stelle allen unseren Gästen immer meine Frage, weil wir ja über das Big Bang KI Festival sprechen. Welches KI-Tool ist aktuell dein Favorite, beruflich oder privat?
Das ist, da kann ich nur total langweilig antworten, so richtig langweilig, ich habe keins. Ich teste mich wirklich immer wieder durch, egal was ich tue, nehme ich mich selbst wieder an die Hand und sage, okay, mach es jetzt mal nicht damit, sondern nehme mal wieder ein anderes, um zu testen, wie sind die Ergebnisse.
Und welche testest du?
Die ganze Bank durch. Also alle etablierten, ich habe zum Beispiel, wenn ich irgendwie versuche, heute Morgen zum Beispiel, bin ich mehrere Dokumente durchgegangen zu einem Themengebiet und dann lasse ich einfach ChatGPT und Gemini mal gegeneinander laufen und gucke.
Das mache ich auch manchmal.
So, deshalb ist meine Antwort total langweilig.
Ja, okay, aber das ist doch gut. Also ich schaue mir auch immer die Antwort von unterschiedlichen Systemen an. Okay, aber gibt es einen bestimmten Prompt, den du empfehlen kannst oder einen Trick, den du anwendest, außer dass du verschiedene gegeneinander laufen lässt?
Ich stelle immer wieder die Frage, was habe ich vergessen? Und was könnte der Knackpunkt sein? Aber noch mehr, dass ich versuche, Unterstützung dabei zu bekommen, welche Lücken ich in meinem Denken habe. Oder in der Formulierung. Ich spiele eigentlich dann mein Unwissen sozusagen zurück und lass mich dann überraschen, was kommt.
Du sagst dann kritisch.
Ja,
also du sozusagen
ja, ich lasse mich selbst nochmal challengen.
Ja. Ja, spannend.
Mal hilft es, mal auch nicht. Aber ich erwarte jetzt auch gar nicht, dass mir immer alles hilft, sondern eher, es ist ja, auch das hört ja nie auf. Es ist ja ein immer weiter lernen.
Ja, genau. Und wir haben ja auch bei uns auf dem Festival, da bist du ja bei uns auch auf der Bühne, das heißt, mehr von dir sehen wir im September in Berlin. Und mit wem von unseren Gästen, Teilnehmenden, würdest du denn am liebsten essen gehen? Das könnte ein Lunch oder ein Dinner sein.
Sobald euer Programm steht und ihr genau wisst, wer kommt, würde ich gerne mit der jüngsten Speakerin essen gehen.
Ah, okay.
Ich würde mich gar nicht. Ja, es stehen ja schon einige fest, habe ich mir natürlich auch angeschaut, aber tatsächlich am Ende würde ich gerne wissen, was treibt die allerjüngsten Teilnehmenden an, warum sind sie bei der Konferenz und was ist ihre Vision?
Ja, genau. Also die aktuell jüngste ist tatsächlich Anastasia Barnard. Wir hatten uns jetzt auch gerade am Wochenende gesehen. Ja. Und ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das gut matcht zwischen euch beiden.
Schön, dann glaube ich. Stelle ich mich erstmal darauf ein, auf Sie. Ansonsten, ja, also ist sie noch Gen Z? Ich weiß es jetzt gar nicht.
Ja, Anfang 20.
Ja, super, ich bin immer. Die Perspektive interessiert mich sehr, sehr, sehr.
Ja, genau. Nee, das ist Gen Z und ich glaube, was danach kommt, ist schon Gen Alpha. Das ist, glaube ich, meine Tochter mit 2013 geboren.
Kann deine Tochter auch kommen?
Die hat, glaube ich, die hat das Schule, das wird dann nicht gehen.
Ich finde es wahnsinnig spannend. Also ich habe zum Beispiel immer noch nicht komplett verstanden, warum die Gen Alpha vorrangig Snapchat nutzt, wenn es wirklich so ist. Manche Dinge, die erschließen sich mir noch nicht und die möchte ich gerne im Gespräch einfach mal erklärt bekommen.
Ja, die Gespräche haben wir jetzt ein bisschen geführt, aber liebe Laura, vielen Dank für dieses offene, kluge und reflektierte Gespräch, für deine Einblicke in den journalistischen Alltag, für deine Haltung in Zeiten von KI und gesellschaftlichem Wandel und für deinen Einsatz für eine starke, glaubwürdige Öffentlichkeit und für die Ansprache von der Gen Z-Alpha, die für den Journalismus zu begeistern. Das ist, glaube ich, wirklich wichtig. Wer diese Themen weiterdenken möchte, ist herzlich eingeladen zum Big Bang KI Festival 2026 am 16. und 17. September in Berlin. Dort treffen Medienwirtschaft, Technologie und Gesellschaft wieder aufeinander im direkten Austausch. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge unseres Big Bang Podcasts.
Wenn ihr unsere Gäste live erleben wollt, kommt am 16. und 17. September zum Big Bang KI Festival nach Berlin. Infos und Tickets gibt es unter bigbangfestival.de. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst Kommentare da, abonniert den Podcast und hört auch bei der nächsten Folge wieder rein.